SRF 3 Input Podcast.
Eure Bank, habt ihr mit der eine lebenslange Beziehung? Oder ist es mehr so, dass ihr dort dann einfach ein Konto habt, weil man ja irgendwo ein Konto braucht, damit man Zahlungen machen kann oder am Bankomat Geld rauslassen? Ist es euch eigentlich gleich, bei welcher Bank euer Geld liegt? Hauptsache, es gibt möglichst keine Gebühren. Dann könnt ihr euch ja auch die Frage stellen, brauche ich überhaupt noch eine Bank? Die machen ja in den letzten Jahren vor allem Ärger. Die Finanzkrise, so als Stichwort, ist ein Resultat von den Banken, die nicht mehr kontrollierbar sind. Für was? Also noch Banken? Das fragen wir jetzt im Input. Redaktion und am Mikrofon der Reto Wittmer.
SRF 3 Input.
Es gibt Schmarotzer in diesem Land. Es gibt Parasiten, die wir hier mit durchfüttern, die nur andere Leute Geld verbraten.
Das sind die Mitesser der Gesellschaft, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich an.
Diese Investmentbanker zum Beispiel. Andere Leute Geld Gassi führen. Dieses Parasitenvolk hat in den letzten 6 Jahren 600 Milliarden Euro an der Börse verbrannt. Natürlich nicht das eigene Geld, das Geld anderer Leute.
Die Banken haben profitiert, sie haben die Zinsen kassiert. Dass die freie Marktwirtschaft Wohlstand für alle herstellen kann, das ist eine Halluzination, die wir mit der süßen Droge Schulden hervorrufen. Diese Droge war immer verfügbar beim Dealer, dem Banker. Sehen Sie, in dieser Krise ist nur eines sicher. Auch der nächste finanzpolitische Befreiungsschlag wird zielsicher in der Magengrube der kleinen Leute landen. Hau rein!
Der erfolgreiche deutsche Polizsatiriker Volker Pispers zücht da ordentlich über die Banken her. Das ist ja nicht ganz verwunderlich. Also blöde Sprüche über die Banken machen ist ziemlich in den letzten Jahren. Der Ruf der Banken und der Banker ist halt auch schon besser gewesen. Und unsere Beziehung zu den Banken hat gelitten unter all diesen Finanzskandalen und Krisen in den letzten Jahren. Schade, weil angefangen hat die Beziehung zu den Banken nämlich gut. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn wir in Migros zu Rützlingen sind, gehen posten. Dann ist mein Vater immer zuerst in die Filiale von der Thurgauer Kantonalbank gegangen, gehen Geld holen am Schalter, um an der Kasse des Migros zahlen. Das war ein eindrückliches Erlebnis. Jedes Mal, da die spezielle Umgebung in dieser Bankfiliale, da hatte es 2 oder 3 Schalter. Es waren so Nischen mit Trennwänden dazwischen. Ein bisschen wie bei einer Reihe Pissoir. Und dann erst die Sicherheitsmassnahmen. Dickes Glas zwischen draussen und innen, also zwischen dem Kunden und dem Bankangestellten auf der anderen Seite. Und damit man gehört hat, was der sagt, hat es auf der Höhe vom Maul ein paar Löcher in der dicken Schutzscheibe drin gehabt. Und dann hat es noch so ein Schubladensystem gehabt. Auf seiner Seite hat der Banker das Geld reingelegt, dann hat er einen Hebel gezogen und die Schublade ist auf die andere Seite über. Mein Vater hat dann dort das Geld rausnehmen. Und mein Vater hat mir erklärt, dass da eben Sicherheitseinrichtungen sind gegen einen
Banküberfall. Das Böse ist immer und überall.
Der Mann hinter dem Schalter war kein Böse. Es war fast immer der gleiche Mann. Mein Vater hat auch seinen Namen gekannt und er ihn und auch mich. Dann hat er immer gesagt, der Sohn ist auch wieder mit dabei. Und später hat mein Vater eine Hypothek aufgenommen bei dieser Bank fürs Haus und ich habe ein Jugendkonto bekommen, später ein Ausbildungskonto. Die Bank war für mich ein Ritual und jedes Mal eine grossartige Sache. Und ich wusste, irgendwann gehe auch ich auf diese Bank Geld holen, um zu posten. Es ist ein bisschen anders herausgekommen. Aber es ist mir auch recht. Ich hole heute halt das Geld beim Bankomat und der Rest ist E-Banking. Braucht es Banken überhaupt noch? Diese Frage klären wir mit unserem Bankenexperten. Ich treffe Matthias Binswanger. Er ist Professor für Volkswirtschaft an der Fachhochschule Nordwestschweiz zu Olten und Privatdozent an der Uni St. Gallen. Er erforscht seit Jahren das Bankenwesen und das Finanzwesen und so Finanzmarkttheorien.
Ja, was ist eine Bank? Der amerikanische Komiker Bob Hope hat einmal gesagt, eine Bank ist eine Institution, die einem Geld leiht, wenn man nachweisen kann, dass man es nicht braucht. Und das ist natürlich eine Hauptaufgabe von Banken, Geld auszuleihen. Im Allgemeinen aber auch nur gegenüber gewissen Sicherheiten, die man bietet. Das heisst, eine Bank überprüft, ob ein Kunde kreditwürdig ist oder nicht. Und deshalb eben die Aussage, nur jemand, der eben schon etwas hat, kommt im Allgemeinen auch einen Kredit über.
Ist Bank gleich Bank?
Nein, es gibt natürlich unterschiedliche Banken. Und ganz
wir haben knapp 100 Banken in der Schweiz. Dazu gehören zum Beispiel die Kantonalbanken, die UBS und die CS, die Regionalbanken und die Raiffeisenbank. Und dann gibt es noch über 150 andere Banken, so kleinere, zum Beispiel Privatbankiers, gehören da dazu. Da reden wir jetzt über die grossen Banken.
Und ganz ursprünglich stellt man sich natürlich eine Bank so vor als eine Art Sparkasse, oder? Als eigentlich eine grosse Kasse oder ein grosses Sparschwein, oder? Wo man Geld reinrührt, zum Geld ansparen. Und das wird dann dort irgendwie aufbewahrt. Und dann, wenn man es wieder braucht, dann kommt man das Geld wieder über. Das ist eigentlich so die erste Vorstellung, die man im Allgemeinen hat von einer Bank. Das hat aber mit einer modernen Bank eigentlich sehr wenig zu tun, die Vorstellung.
Aha, habt ihr die Vorstellung auch gehabt? So Geld zum Anlangen bei den Banken?
Das heisst, da ist irgendwie im Keller von dieser Bank Geld gelagert, oder? Und wir bringen da Geld vorbei und vergrößern dann das Geld, das da gelagert ist. Und wenn Kredit vergeben werden, dann leert sich das wieder. Wenn das aber so wäre, dann müsste eigentlich eine Bank einem von Zeit zu Zeit mitteilen, er tut uns leid, im Moment haben wir leider nicht mehr genug Geld. Wir müssen zuerst warten, bis wieder ein paar Sparer vorbeikommen und wieder Geld bringen. Dann können wir ihnen wieder etwas ausleihen, aber wir können sie gerne auf eine Warteliste setzen. Und wenn es dann so weit ist, melden wir uns. So etwas hat aber wahrscheinlich noch nie jemand von einer Bank gehört. Aus einem ganz einfachen Grund, weil es auch nicht so ist.
Und so geht's. Die Banken schaffen sich ihr Geld selber. Also das, was sie brauchen, zum Kredit rauszugeben. Für das schafft sich das Geld selber. Geld aus dem Nichts. So heisst auch ein Buch von Matthias Binswanger, wo noch die Geldschöpfung der Banken drin analysiert. Und wie das geht, schauen wir im Detail noch an. Banken haben Geld nämlich gar nicht so gern. Also das zum Anlangen.
Banken haben im Allgemeinen gar nicht so viel Geld, weil das für sie nicht lukrativ ist, viel Geld zu haben. Aber sie können sich jederzeit Geld beschaffen von der Zentralbank. Das ist sozusagen die Sonderstellung von der Bank, die sie auch erst zu einer Bank in Wirklichkeit macht. Wo im Zweifelsfall, wenn ich das will, das Geld, das auf meinem Konto ist, umwandeln kann in Bargeld. Das heisst, sie hat das Recht, sich Bargeld zu beziehen von der Schweizerischen Nationalbank. Und erst wenn die Sicherheit besteht, dann wird die Bank sozusagen auch glaubhaft oder vertraue dieser Bank auch.
Also, eine Bank wird zu einer Bank, wenn sie kann Bargeld beziehen bei der Zentralbank. Zentralbank heisst bei uns Nationalbank. Dort besorgen sich unsere Banken das Bargeld, wenn sie Bargeld brauchen. Momentan brauchen sie keins. Im Gegenteil, sie haben ein Problem, das ihr sicher auch einmal gerne hättet. Sie haben zu viel Geld. Sie pfeifen auf unser Geld. Sie geben uns darum auch keine Zinsen mehr. Die Idee, dass Banken Kredit vergeben mit unserem Geld, stimmt nicht. Interessanterweise funktionieren neue Dienste im Internet genau nach dem Bankenprinzip, das noch immer so in unseren Köpfen drin ist. Und sie machen, wie es heute heisst, Crowdfunding. Das bedeutet, ein paar Leute geben Geld für einen Kredit, wo ein anderen überkommt.
Input.
Brauchen wir Banken? Für Kredit nicht zwingend. Da haben wir Alternativen. CreditGate 24 oder CashShare zum Beispiel sind so Dienste in der Schweiz. Bei diesen Diensten können wir einen Kredit aufnehmen, gleich für was. Zum Beispiel, um ein Geschäft aufzumachen oder das Geschäft weiterzubringen. Das ist ja so ein typischer Moment in einer Biografie, wo man intensiver mit einer Bank zu tun überkommt. Oder eben nicht mehr zwingend. Der Marcel Jost aus Luzern hat ein eigenes Geschäft und er hat vor kurzem eine Filiale in Zürich aufgemacht, von seinem Getränkeladen, wo er schon in Luzern hat. Für diese zusätzliche Filiale hat er Geld gebraucht. Und für das ist er eben nicht zu seiner Bank. Er ist ins Internet auf die Seite von CashShare.
Dass du durch das System umgehst. So kommen eigentlich Leute direkt einen besseren Zins über, wenn sie etwas Besseres unterstützen als nur eine Bank.
Das Geschäft läuft so gut, dass er kaum Ferien machen kann. Und ausgerechnet, als ich mit ihm reden wollte, war er schon mit einem Bein in der Ferien, endlich einmal wieder. schon am Koffer packen und ein paar Stunden später ist es losgegangen. Darum tönte Marcel auch schon ein bisschen wie von einer Insel weit weg. Ich habe mit ihm über Skype geredet und ich habe ihn gefragt, wie denn da jetzt gelaufen ist mit dem Kredit, ganz ohne Bank.
Du sagst, wie viel Geld du brauchst und kannst gleich erzählen, mehr oder weniger, was du damit machen willst. Und du hast dann wie ein Rating von Cash her, die natürlich schauen, wegen der Überschuldung und so. Man muss schon ein fixes Einkommen haben. Und dann, wenn du eine gute Bonität hast, dann können dann die Leute, du sagst noch, wie viel das du brauchst und wie viel Zins das du bereit bist zum Zahlen. Und dann können die Leute können dir ein Darlehen anbieten. X-beliebigen Betrag von 500 bis unbegrenzt.
Die Leute, das heisst mir. Wer Erfahrung Geld hat, kann es bei Cashshare anderen Leuten geben. Dafür kommen wir dann einen Zins über, so viel wie der, der Geld braucht, will zahlen.
Wenn ich natürlich einen kleinen Zins hätte gegeben, wäre auch die Möglichkeit gewesen, dass vielleicht dass ich die 50'000 nicht bekommen hätte.
Und so hat er denen, die ihn unterstützen, mit Geld etwa 8% Zins versprochen. Das ist wenig im Vergleich zu einem Konsumkredit, so einem Kleinkredit, wie wir denen auch sagen, wo der Zins schnell über 10% liegt. Aber es ist dann schon ein bisschen mehr, wie wenn er von der Bank einen Kredit fürs Geschäft bekommen hat. Da wären es so 2 oder 3 oder vielleicht 4%. Wieso ist er also nicht einfach zu seiner Bank?
Schneller und unkomplizierter und die Bank muss auch nicht alles wissen. Das hast du eigentlich innerhalb von 20 Tagen hast du das Geld 10 Tage ausgeschrieben und nach 10 Tagen kommst du das Geld über. Und dann geht es so schnell. Und bei der Bank eben, da wärst du sicher 3, 4, 2%, aber da... Ja, dann brauchst du auch wieder Sicherheit und bei der Bank ist es manchmal noch schwieriger, Geld zu bekommen. Es geht doch darum, wirklich da etwas, mal etwas Neues auszuprobieren. Und so können Leute, die zu viel Geld haben, zu einem interessanten Preis verschiedene kleine Projekte mit einer ziemlich grossen Sicherheit unterstützen. Das ist ja für beide Seiten noch gut.
Könnt ihr ausprobieren, wenn ihr Geld braucht oder Geldfahrung habt? Ist einfach wichtig, das Risiko ist natürlich da, wenn ihr Geld gebt. Also wenn die Person, die von euch einen Kredit hat, das Geld nicht zurückzahlt, das kann passieren, dann seht ihr das Geld vielleicht nie mehr. Die Person wird dann zuerst gemahnt, Cashshare sucht das Gespräch, um eine Lösung zu finden und dann leitet es Inkassomassnahmen ein und mit einer Betreibung. Bei Marcel war das nicht nötig.
Zum Zurückzahlen, da hast du einfach einen Rat und das ist jetzt ein Dauerauftrag und er läuft das einfach zurück und dann kann man das schön abzahlen und er kommt das. Und es ist auch noch, ich habe auch noch eine gute Bewertung, weil ich habe schon mal dort etwas genommen und ich habe das aber du hast dann auch so ein Rating. Dort hat man auch gesehen, dass ich alles pünktlich zurückzahlen kann.
Bewertungen, wie man es kennt, bei vielen Diensten im Internet, sagt man dem Marcel übers Internet, wo wir miteinander am Skypen sind. Schon zweimal hat er sich Geld besorgt fürs Geschäft, ohne Bank. Und wenn er selber mal zu viel haben sollte, dann wird auch er Geld geben.
Wenn ich jetzt viel Geld hätte, irgendwann ist hoffentlich, dann würde ich sicher dort auch ein bisschen investieren. Aber mehr jetzt nicht für das Geld verdienen, sondern eben, wenn einer da gar nicht einen Laden aufmacht oder irgendetwas so, kann man dort sicher so ein bisschen das so anlegen und zu jemanden unterstützen.
Es hat also auch etwas Ideelles, etwas mit dem Geld können machen ohne Banken und sehen, was mit dem Geld passiert. Es ist vergleichbar mit Diensten wie Kickstarter, wo ihr Start-ups finanzieren könnt, wenn ihr denen ihr Produkt schon einmal kauft, bevor es auf dem Markt ist. Und so gebt ihr denen quasi auch einen Kredit. Und so Dienste wie Cashshare funktionieren. Das ist gut für Cashshare. Die verdienen nämlich auch die Gebühren. 0,75% zahlt der, der Geld geben will, vom Betrag, den er gibt. Und der, der das Geld nimmt, auch. Und für den, der das Geld nimmt, kommt eine neue Gebühr dazu, um seine Zahlungsfähigkeit zu überprüfen. 19 Franken und dann gibt es noch ein paar Franken, die abgezogen werden für eine obligatorische Todesfallversicherung. Anbieter wie Cashshare verdienen und nehmen den Banken das klassische Kleinkreditgeschäft ein bisschen weg. Die Banken merken das und reagieren mit eigenen Diensten, wo es einfacher ist, zu einem Kredit zu kommen. Das sind Dienste im Internet, die nicht mehr so nach Bank aussehen und auch anders heissen als die Bank, die dahinter steht.
Es gibt immer eine Lösung. Mit Credit Now.
Credit Now im Internet ist von der Credit Suisse. Wenn ich hier im Formular auf der Webseite von Credit Now meinen Kreditwunsch eingebe, habe ich das mal gemacht mit 50'000 Franken, also der gleichen Betrag, den Marcel Jost bei Cashshare bekommen hat. Dann zeigt es mir je nach Höhe der Rate, die ich jeden Monat zurückzahlen kann, einen effektiven Jahreszins an von 9,9 bis 13,9%. Das heisst, zu einem Konsumkredit komme ich also ähnlich schnell und ähnlich unkompliziert wie bei Cash oder anderen Anbietern, zahle aber tendenziell noch ein paar Prozent mehr Zinsen. Für was noch Banken? Für Kredit mit möglichst kleinen Zinsen. Dann muss ich aber bereit sein, zu der Bank zu spazieren, viel persönliche Daten zu liefern, mit einem Berater zu reden, vielleicht mehr als einmal. Und ich brauche ein bisschen Geduld, weil es vergönnt ein paar Wochen, bis ich das Geld habe. Wenn ich schnell und unkompliziert Geld brauche und bereit bin, höhere Zinsen zu zahlen, dann brauche ich keine Bank mehr. Weil die liegen zinsmässig im Geschäft mit den schnellen kleinen Krediten ja über 10%. Dann kann ich gerade zu Cashshare gehen, wo es gleich macht für ein paar Prozent weniger.
Input.
Übrigens Zinsen zahlen, wenn wir Geld von der Bank überkommen. Eigentlich müsste es ja genau umgekehrt sein momentan, weil wir haben es vorher vom Bankenexperten Matthias Binswanger gehört. Die Banken haben zu viel Geldreserven und das Geld kostet die Banken, weil sie Zinsen zahlen an die Nationalbank. Und tatsächlich ist es teilweise schon umgekehrt. In Dänemark zahlt eine Bank einer Kundin Geld, wenn sie Geld von ihrem Konto abhebt. Wenn sie also weniger Geld auf dem Konto hat. Oder anders gesagt, sie kommt für einen Kredit Zins über, statt dass sie Zins zahlen muss. Die Realkreditbank zahlt einer Kundin 0,0172% Negativzins für einen Kredit mit 3 Jahren Laufzeit. Ja, dann ist die Bank sicher, dass sie 3 Jahre lang das Geld nicht hat. Das ist irgendwie krass, aber für den Matthias Binswanger völlig verständlich.
Weil auf die Bank Reserven abbauen kann, für diese höhere Zins zahlt hat die Zentralbank.
Soll ich jetzt zu meiner Bank gehen und fragen, wenn ich das Geld nehme, komme ich dann noch Geld über? Wäre das ein...
Ja, also quasi, kann man so sagen. Ja.
Machen wir doch gerade. Ich rufe dort an, wo ich mein Konto habe, bei der
PostFinance. Bienvenue chez PostFinance. Benvenuti a PostFinance. Für Deutsch.
Ich habe die Frage gestellt, wie viel Kredit dass ich aufnehmen muss, damit ich einen Negativzins überkomme, also Geld. Und die Antwort war, davon haben wir jetzt noch nichts gehört, machen wir auch nicht, ihr Geld ist bei uns sehr willkommen. Bei uns geht es also nicht, dass mir die Bank Geld zahlt, wenn ich Geld abhebe. Und der Matthias Binswanger rechnet auch nicht damit, dass das Beispiel aus Dänemark um sich greift, weil die Negativzinsen nicht ewig anheben werden.
Es ist eher symbolisch, oder? Man soll wahrscheinlich dadurch, dass es ein bestimmter Betrag ist, soll es animieren, wahrscheinlich die Leute dazu vermehrt, ihr Geld als Bargeld zu beziehen und vom Konto abzuziehen.
Und, aber wenn ihr das Geld nicht braucht, dann muss ich es zuhause unter die Matratze, wie man so schön sagt, legen. Das kann es ja nicht sein.
Ja, das ist das, was natürlich damit verbunden ist, dass man zunehmend das Geld irgendwo lagert. Und selbst für größere Institutionen ist es durchaus vorstellbar, dass wenn die Zinsen jetzt längere Zeit negativ bleiben, dass die tatsächlich dann das Geld beziehen, in Form von Bargeld, Tausendernoten zum Beispiel, und das irgendwo lagert an einem bestimmten Ort, wo das sicher ist, weil es insgesamt billiger kommt.
Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt, als ich dort mal mit dem Vater in die Bankfiliale bei Rützlingen, dass Kunden das Geld von der Bank rausnehmen und in eigenen Lagerhäusern aufbewahren oder unter den Matratzen. Ich habe eigentlich das ganze Leben eine andere Vorstellung gehabt von den Banken und gar nicht gewusst, dass es in die Richtung gehen kann, dass die Bank mir zahlt, damit ich kein Geld mehr bei ihnen aufs Konto tue. Und da kommt dann natürlich wieder die Frage bei mir auf, für was noch Banken? Damit ich das Geld nicht unter die Matratze legen muss, zum Beispiel, weil das kann es ja nicht sein. Und die Banken wollen das ja gleich nicht, weil sie wollen uns als Kunden irgendwo schon. Als Sparer, da sind sie ganz für uns da, wenigstens in der Werbung.
Schön, wer Spartes hat. Und eine Bank sagt, wir machen mit. Schön, wer mit dem Sparen wieder neu beginnt. Und eine Bank sagt, wir machen mit.
Mit dem Sparen anfangen bedeutet in der Werbung, gerade nach der Geburt. Nach der Geburt haben wir in unserer Biografie das erste Mal Kontakt zu einer Bank. Und damit das Kleine die Beziehung zu der Bank möglichst gerade mit der Muttermilch zu sich nimmt, haben viele Banken spezielle Angebote. Die UBS zum Beispiel verschickt den Mamis ein Prospekt, wo es drin heisst, als Bank für alle Lebensphasen möchten wir mit unserer Finanzerfahrung unser Bestes für die Perspektiven ihres Kindes leisten. Unten am Text haben sie so ein plüschiges Stück Stoff,
angeklebt. Es ist eingepackt in einer Folie. Das ist etwa so gross wie ein Bierdeckel. Der ist für das Baby, so zum mit den Fingern drauf rumdrücken. Dann knistert es so. So kann es sich quasi in die neue Bankenbeziehung reinfühlen. Das ist so ein bisschen der erste Köder der Bank. Ein weiches Knistertuch. Aufgedruckt ist ein roter Fuchs, der winkt. Und das ist der Topsy. Und wenn man dann ein Konto einrichtet für seinen Kleinen, dann kommt man den Topsy über noch als Stofftier. Der hat in seinen beiden Pfoten hebt er so eine Sparbüchse. Die meisten von euch kennen sicher auch, dass es schon sehr früh ein Sparkessel von einer Bank gehabt oder wenigstens eine Dächelkappe. Bei der UBS war es früher noch übrigens nicht der Topsy, der rote Fuchs, sondern eine Eule aus Holz. Das kultige Sparkessel von der UBS, die Holzeule. Ein Foto, das ihr beide gesehen, ist auf srf.ch/input. Dort könnt ihr auch gerade den Input abladen, damit ihr es dann sicher in 20 Jahren habt und eurem Kleinen könnt vorspielen könnt, wenn der vielleicht fragt, was ist eine Bank? Und ihr müsst ihm dann verklickern, dass auf das Geld, das er gespart hat, in seiner Sparbüchse die Bank eigentlich gar nicht so scharf ist. Wenigstens nicht, damit sie Kredit vergeben können. Weil die Banken erschaffen sich das Geld ohne euch. Wie das geht, sagt euch schon heute Matthias Binswang. Banken schaffen sich ihr Geld selber. Das können wir nicht. Wir müssen schaffen fürs Geld. Auch der Matthias Binswanger. Unser Experte für Bankenwesen in dieser Sendung ist Professor für Volkswirtschaft an der Fachhochschule Nordwestschweiz zu Olten und Privatdozent an der Uni St. Gallen. Und er schreibt Bücher zum Thema. Das aktuelle heisst «Geld aus dem Nichts». Wenn er Lohn überkommt von der Fachhochschule oder ein Honorar fürs Buch vom Verlag, dann geht das auf sein Konto. Von seiner Bank. Zu der hat er keine spezielle Beziehung. Es darf den meisten von uns so gehen. Der lebenslange Kontakt zum gleichen Bankberater in den Regionalfilialen ist eher so einer anonymen Beziehung gewichen.
Indem ich höchst selten mal tatsächlich bei meiner Bank bin, sondern die eigentlich auch praktisch nur virtuell in Anspruch nehme. Und damit natürlich auch emotional einer nicht verbunden bin mit meiner Bank. Das könnte genauso gut einfach auch eine andere Bank sein. Und das ist halt irgendwie Zufall, dass es gerade die ist.
Vielfach landen wir ja einfach bei der Bank, wo schon die Eltern gewesen sind. Die Bank war Familientradition gewesen. Oder es war auch eine Frage von dem, was man schafft, oder von der Religion.
Die Landwirte waren typischerweise zum Beispiel bei der Raiffeisenbank, andere Branchen eher bei anderen Banken. Also es ist auch viel Tradition, oder wo die Familie war bei welcher Bank. Das war dann sozusagen eine Familientradition. Und das ist heute alles eigentlich nicht mehr der Fall. Dann natürlich zum Teil auch über die Religion. Es hat die katholische Bank gegeben. Und als Katholik war man natürlich bei einer katholischen Bank.
Heute haben wir ein nüchternes Verhältnis zu den Banken. Es ist sachlich. Und sachlich ist auch das, was jetzt kommt. Jetzt schauen wir, wieso das Banken heute machen können, was sie wollen. Wieso dass die Nationalbank wenig Kontrolle hat und wieso dass es vermehrt Finanzkrisen gibt und geben wird, ziemlich sicher. Es hat zu tun mit der Fähigkeit der Banken, Geld selber zu schaffen. Mit Kredit, was vergehen.
Wie wird heute Geld eigentlich geschaffen von einer Geschäftsbank wie UBS, Credit Suisse oder Raiffeisenbank?
Orel Füssli hat eine Druckerei für Banknoten, oder?
Ja, das ist aber eben noch nicht das Geld, das die Banken schaffen. Oder? Die Banken schaffen zunächst einmal Geld in anderer Form. Und zwar so, wenn ich jetzt einen Kredit überkomme von einer Bank und sie hat überprüft, ob ich kreditwürdig bin und sie kommt zum Schluss, ja, man gönnt den Kredit, dann wird sie einfach einen bestimmten Betrag gutschreiben mit dem Konto bei dieser Bank an einem bestimmten Tag. Zum Beispiel ein Kredit von 100'000 Franken. Dann sind plötzlich 100'000 Franken mehr auf meinem Konto. Und genau um den Betrag erhöht sich dann auch die Geldmenge. Das heisst, das Geld ist zunächst einmal rein virtuell. Das kann ich aber verwenden für Zahlungszwecke. Die meisten Zahlungen, die wir heute vornehmen, erfolgen ja direkt über unser Bankkonto. Das heisst, es wird dann von meinem Konto abgebucht, wenn ich zum Beispiel meine Miete zahle, und wird dann im Konto gutgeschrieben von meinem Vermieter. Das bleibt aber einfach im Bankensystem. Das wird physisch, tritt das Geld nie in Erscheinung. Und heute wird nur noch ungefähr 10% vom Geld, das umläuft, wird tatsächlich in Form von Bargeld bezogen von einer Bank. Und nur das Bargeld, das ich jetzt beziehe von einer Bank, also wenn ich mein Konto umwandle zum Teil in Bargeld, nur der Teil kann die Bank nicht selber schaffen. Das kommt dann von der Zentralbank, von der Schweizerischen Nationalbank, weil die hat das Monopol für Bargeldschöpfung. Das heisst, andere Banken dürfen selber kein Bargeld schaffen. Und da kommt dann erst eben die Zentralbank und die von Aurel Füssli druckte Banknoten mit ins Spiel.
Banknoten, Bargeld, wo immer unwichtiger wird, das ist gut für die Banken. Weil wenn Bargeld eben wichtig ist, heisst das für die Banken, sie haben eine grössere Abhängigkeit von der Nationalbank und die hat mehr Kontrolle. Und die Banken müssen der Nationalbank sogar noch zahlen für das Bargeld. Eine Bank hat darum so wenig Bargeld wie möglich.
Weil, wenn sie Bargeld halten, dafür gibt es keinen Ertrag für eine Bank. Und umgekehrt müssen sie der Zentralbank einen Zins zahlen, um sich zusätzliches Bargeld zu beschaffen. Und das heisst, es ist für eine Bank nicht sehr attraktiv, viel Bargeld zu halten. Also sie wird das möglichst gering halten. Und Banken tendieren natürlich auch dazu, ihre Kunden anzuhalten, möglichst nicht mit Bargeld zu zahlen, sondern möglichst Bankkonto dafür brauchen, weil das verbilligt für sie wiederum eigentlich ihr Bankengeschäft. Das wird dann profitabler.
Bargeld und Banken ist so ein bisschen Hassliebe. Und angefangen hat die vor ein paar hundert Jahren, wo das Bargeld noch pures Gold war und der Banker noch richtig geschwitzt hat beim Arbeiten.
Das Bankenwesen hat sich ja entwickelt eigentlich im 17. Jahrhundert in London aus Goldschmiedewerkstätten. Ganz ursprünglich haben damals Kaufleute in London, die Goldmünzen hatten, die haben die bei Goldschmied vorbeigebracht und haben dann eine Art Quittung dafür bekommen, dass sie das Gold dort gelagert haben. Und wenn sie das Gold wieder gebraucht haben, dann haben sie die Quittung präsentiert und haben das Gold wieder bekommen. Warum haben sie das bei Goldschmied gelagert?
Weil die wenigsten zu Hause einen Tresor hatten. Die Goldschmiede aber schon, weil sie ja selber Gold hatten, das sie verarbeitet haben. Und in diesen Tresoren hat es auch noch Platz für ein bisschen Gold von anderen Leuten. Praktisch. Dann haben die Goldschmiede gemerkt, dass es immer mehr fremdes Gold haben. Und die Kaufleute, die das Gold deponiert haben bei den Goldschmieden, haben gemerkt, es ist eigentlich viel bequemer, wenn man das schwere Gold gar nicht aus dem Tresor rausnimmt, sondern eben einfach die Quittungen nehmen zum Zahlen. Und so haben sich dann Quittungen zu Geld entwickelt, zu Banknoten.
Das hat dann einige Goldschmiede auf die Idee gebracht, ja, man könnte doch eigentlich auch zusätzlich noch Kredit vergeben in Form von Papiergeld. Weil sie haben gemerkt, es wollen ja gar nicht mehr alle Kunden ihr Gold tatsächlich haben. Es langt, wenn man eine bestimmte Menge von Gold da hat. Also es braucht keine hundertprozentige Golddeckung mehr. Und es langt, wenn im Schnitt vielleicht 50% nur noch von diesen Banknoten mit Gold deckt ist, weil mehr als 50% der Kunden will nie wirklich das Gold haben. Und so hat sich das eben entwickelt, dass Banken dann Kredit vergeben haben in Form von Papiergeld, von Banknoten, wie die dann geheissen haben. Und das System hat sich dann relativ rasch etabliert von England, auch auf den europäischen Kontinent, in den USA. Und so sind eigentlich die modernen Banken ursprünglich aus Goldschmiedewerkstätten entstanden.
Und so Banken hat es dann immer mehr gegeben. Jede hat eigene Banknoten herausgegeben. Und bald hat man keinen Überblick mehr gehabt, wie viel Geld überhaupt da entsteht in so einer Wirtschaft und über die Geldflüsse. Und für einen Staat wird es dann schwierig, weil er über die Geldflüsse und die Geldmenge eben kann die wirtschaftliche Entwicklung steuern. Für das haben Staaten dann die Nationalbanken oder die Zentralbanken gegründet. Also die Bank über den Banken.
Und auf diese Art konnte man besser kontrollieren, wie viel Geld überhaupt entsteht in einer Wirtschaft. Weil das Problem war, wenn man keine Information darüber hat, wie viel die einzelnen Banken Geld schaffen, dass es da zum Teil zur Inflation kommt. Und zweitens haben die Banken auch immer eine Tendenz, von Zeit zu Zeit zu viel Kredit vergeben.
Oder Kredit, wo man in dieser Menge gar nicht will, weil sie volkswirtschaftlich heikel sind. Hypotheken. In so einer Phase sind wir momentan gerade wieder. Wir kommen darauf zurück.
Das heisst auch Kredit an nicht kreditwürdige Kunden, weil kurzfristig profitiert man da relativ viel davon. Und so ist es immer schon von Anfang an auch wieder zu Bankenkrisen gekommen, zu Bankzusammenbrüchen. Und um das zu vermeiden, hat man eben dann im 19. Jahrhundert die Zentralbanken eingeführt, um da Kontrolle zu nehmen auf den Geldschöpfungsprozess, in dem eben ursprünglich das Geld entstanden ist in Form von Papiergeld und das hat man nur können an die Kunden oder sie beziehen, damit man es an die Kunden kann als Kredit vergeben kann, wenn man eben Gold abgeliefert hat an die Zentralbank.
Bis heute finden die Banken die Kontrolle nicht so lustig. Seit der Finanzkrise ist die Situation aber so.
Jetzt seit der jüngsten Finanzkrise haben die Banken dermaßen viele Reserven, dass de facto im Moment eigentlich keine Kontrolle mehr vorhanden ist über die Geldschöpfungstätigkeit von Banken.
Weil die Banken dermaßen viel Geld auf ihren Konten bei der Nationalbank haben, Reserven, dass sie sich jederzeit Bargeld beschaffen können, wenn sie es bräuchten.
Und das heisst, die Zentralbank kann ja nur Kontrolle ausüben, wenn sie etwas hat, was Banken brauchen, oder? Und was sie können knapp halten. Im Moment ist das aber nicht mehr der Fall. In der Schweiz hängt das vor allem zusammen, die Schwemme von Reserven mit dem Mindestkurs zum Euro, den wir jetzt hatten, über mehr wie 2 Jahre. Und was ja dort die Zentralbank gemacht hat, das heisst, sie hat in grossem Stil Euros und Dollars der Geschäftsbanken abkauft und dafür mit Reserven zahlt. Das heisst, sie hat ihre eigenen Konten gefüllt. Aus dem Grund haben die jetzt sehr viel Reserven, die Banken.
Ist komplex. Finanzkrise heisst nicht, dass zu wenig Geld rum wäre. Die Banken haben zu viele Reserven. Durch das hat die Nationalbank keine Kontrolle und durch das kann es gerade wieder eine neue Krise geben. Brauchen wir noch Banken? Ja, für Kredit. Weil die Zinsen bei den Alternativen wie Cashshare sind ja doch noch ein bisschen höher als bei der Bank. Genug Geld hätten sie ja wirklich zum Kredit rausgeben. Aber da läuft momentan eh noch etwas falsch, sagt Matthias Binswanger. Der Grund ist ein anderer Eckpunkt in unserer Biografie mit den Banken. So ein Moment, wo der ein oder andere richtig zu einer Bank geht, um mit einem Berater zu reden.
Was auch immer Wohneigentum und eine solide Finanzierung für Sie bedeuten, wir tun alles dafür.
Die Banken gehen momentan vor allem Hypotheken raus. Und das sind eher unproduktive Kredite, sagt Matthias Binswanger.
Also in der Schweiz sind so ungefähr 70% von allen Bankkrediten sind Hypothekarkredite. Und die Kredite, die man eigentlich meint, die man will fördern, das heisst Kredite an Unternehmen, damit die investieren, die neues Kapital, neue Maschinen anlagen und damit dann mehr produzieren, das ist eigentlich ein sehr kleiner Anteil von den Krediten von Banken, die vergeben werden. Weil diese Kredite sind relativ wenig attraktiv für Banken, weil da muss man zuerst die Kreditwürdigkeit genau anschauen von den einzelnen Firmen. Das sind ja dann vor allem kleinere Unternehmen, KMUs. Man muss schauen, ja, wie riskant ist denn das? Und das braucht sehr viel Abklärung und am Schluss hohes Risiko und noch relativ wenig Ertrag. Auf der anderen Seite, Hypothekarkredite sind standardisiert. Da hat man aber klare Sicherheit. Das Grundstück im Allgemeinen. Und das heisst, Banken vergeben viel lieber Hypothekarkredit als sogenannte produktive Kredit an Unternehmen. Und das grosse Dilemma heute von Zentralbank ist eigentlich das folgende, dass man eigentlich will fördern, gleichzeitig, dass Banken mehr Kredit an Unternehmen vergeben, also produktive Kredit. Genau diese Kredit vergeben aber Banken nicht gern. Und auf der anderen Seite will man aber verhindern, dass Banken immer mehr Hypothekarkredit vergeben. Und andere nicht produktive Kredite, weil die letztlich dazu führen, dass dann einfach Preis steigt auf dem Immobilienmarkt und dort wieder eine spekulative Blase entsteht. Und das ist sozusagen das Dilemma der Zentralbanken, nicht nur in der Schweiz, genauso in der Eurozone und zum Teil auch in den USA.
Hypotheken, das ist das, was die Banken momentan gerne machen. Unproduktive Kredite statt produktive Kredite. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Kreditarten? Es geht ein bisschen darum, wie man den Kredit braucht. Ein produktiver Kredit ist ein Kredit, zum Beispiel, wo eine Firma überkommt, damit die ihre Produktivität und Leistungsfähigkeit kann erhöhen mit Investitionen. Und da entstehen dann reale Güter und es können auch neue Arbeitsplätze entstehen. Ein unproduktiver Kredit kann zum Beispiel ein Kredit sein, den man aufnimmt, um einen anderen Kredit zurückzuzahlen. Dabei entsteht keine Wertschöpfung in der realen Wirtschaft, zum Beispiel kein Produkt. Oder eben Hypotheken, zum Land kaufen zum Beispiel. Klar zahlt man unter Umständen auch Handwerker mit dem Geld von einer Hypothek, aber zu einem grossen Teil braucht man den Kredit eben, um ein Gut zu kaufen, das es schon gibt. Land zum Beispiel. Ein Grund, wieso das Banken so gern Hypotheken vergeben, also nicht produktive Kredite, sie sind getrieben von kurzfristigen Gewinnen, wo dann das Risiko steigt, dass man immer wieder in einer Finanzkrise landet. So Krisen sind übrigens nichts Neues, das hat es schon immer gegeben. Das ist auch irgendwie beruhigend.
Die Geschichte wiederholt sich natürlich immer irgendwo wieder. Oder die ganze Geschichte, seit es Banken gibt, 300, 400 Jahre, ist eine Geschichte von Krisen und Wachstumsphasen. Und im Idealfall sind aber die Krisenphasen relativ selten und relativ kurz und Wachstumsphasen relativ lang. Und das ist eigentlich der Idealzustand. Also man wird nie eine Wirtschaft haben, die nie eine Finanzkrise hat. Im Moment sind aber so spekulative Blasen eigentlich zu einem Dauerzustand geworden. Nicht früher sind das relativ seltene Phänomen gsi, wo hin und wieder auftreten sind, wie in den 20er Jahren in den USA. Dann haben wir aber lang keine solche spekulative Blase mehr gehabt. Bis eben eigentlich in den 80er Jahren vom vergangenen Jahrhundert. Und jetzt ist eigentlich ständig irgendwo eine spekulative Blase. Also wenn es irgendwie an der Börse aufhört, dann fängt es beim Immobilienmarkt an. Und das hängt auch damit zusammen, dass heute sehr, sehr viel Geld einfach vorhanden ist. Und es gibt eigentlich gar nicht genügend produktive Investitionsmöglichkeiten in der Realwirtschaft. Also sucht sich das Geld andere Möglichkeiten. Und in Zeiten, wo es eben preisschnell steigt, zum Beispiel an der Börse, kann man natürlich da kurzfristig auch viel Geld verdienen. Und im Idealfall jetzt für diejenigen, die spekulieren, ist es natürlich so, dass Gewinne privat sind und die Kosten sind nachher sozialisiert. Oder die Allgemeinheit trägt Kosten und Gewinne kann man selber sozusagen einkassieren. Und das sind dann immer gefährliche Situationen und darum muss man das vermeiden, dass das möglich ist. Ne? Oder möglichst vermeiden, dass man auch Kosten nicht kann sozialisieren kann.
Weil das natürlich unsere Beziehung zu den Banken nicht fördert. Ihr erinnert euch, wo wir haben müssen die UBS retten und die Manager haben gleich ihre Millionen Boni bekommen. Durch so Geschichten wird aus Liebe und lebenslanger Beziehung zu den Banken dann eher eine Hassliebe. Oder wir kehren ihr den Rücken zu, wie es der UBS vor ein paar Jahren ja auch passiert ist.
Dort eigentlich erst das Geld abziehen von einer Bank, wenn man verrückt ist, oder? Aber das braucht relativ lang.
Es braucht viel, bis wir verrückt sind mit unseren Banken. Momentan hätten wir wieder ein bisschen Grund. Die Sache mit dem Kredit ist eine Entwicklung, die Matthias Binswanger kritisch sieht. Klar gibt es auch Banken, die produktive Kredite vergeben für KMU, aber in der Tendenz richtet sich halt doch ziemlich viel auf kurzfristige Gewinne aus.
Input.
Wenn es ums Geld geht, landen wir heute irgendwie immer bei den Banken. Rechnungen zahlen wir über euer Bankkonto, Bargeld holen wir beim Bankomat von unserer Bank. Wenn wir mehr Geld brauchen, als wir haben, dann gehen wir zu einer Bank und fragen nach einem Kredit. Für all das braucht es Banken. Wirklich? Nicht zwingend. Es gibt Alternativen zu unseren Banken. Kredit ohne Bank, mit Crowdfunding. Ein paar Leute geben Geld für einen Kredit. Ein Dienst wie Cashair vermittelt den Kredit, also das Geld. Oder Bitcoin. Geld umschieben ohne Banken. Das schauen wir jetzt an. Mein Arbeitskollege aus der Digitalredaktion, der Jürg Tschirn, hat sich in den letzten Jahren mit Bitcoin beschäftigt und er hat auch so Bitmünzen.
Also es ist eben keine Münze. Es gibt es nicht in physischer Form, dass man es anlegen kann. Bitcoin ist eigentlich eine Währung, die es nur digital gibt, also eigentlich nur in Nullen und Eins. Und durch das hat sie viele Vorteile, die Bargeld zum Beispiel eben nicht hat, also man kann es ganz leicht jemand anderem zuschieben. Also es ist eigentlich eine virtuelle elektronische Währung.
Bargeld hole ich irgendwo bei der Bank, aus dem Bankomat oder am Schalter. Bei Bitcoin kann ich da auf die Raiffeisenbank gehen und Bitcoins holen?
Ich wüsste jetzt noch von keiner Bank, wo man Bitcoins holen kann. Theoretisch wäre es absolut möglich, dass das würde gehen. Wie es im Moment noch läuft oder wie ich es einmal gemacht habe. Es gibt bestimmte Seiten im Internet, die einem Bitcoins eigentlich geben. Das heisst, ich tausche mein normales Geld, das ich auf der Bank habe, gegen Bitcoins, also gegen ein Geld, das ich dann eben nie mehr in die Hände kann, gegen eine elektronische Währung. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, und das finde ich sehr spannend beim Bitcoin, man kann die Bitcoins auch selber schürfen. Der Bitcoin, es ist jetzt zu kompliziert, um ins Detail zu gehen, aber hinter dem Bitcoin steht ein sehr komplizierter und raffinierter Algorithmus, wo das Geld zum einen produziert, zum anderen aber auch sicherstellt, dass die Transaktionen, die in diesem Bitcoin-Netzwerk laufen, dass die mit rechten Dingen zugehen. Und um das zu überwachen, braucht es wahnsinnig viel Rechnerleistung. Und wenn ich jetzt auf meinem Computer die Rechnerleistung zur Verfügung stelle, um eben die Transaktionen zu überprüfen, dann werde ich dafür mit neuen Bitcoins belohnt. Mining heisst das im der Fachausdruck in der Bitcoin-Gemeinschaft, in der Community, dort, also eben neue Bitcoins schürfen.
Algorithmus, Software als Programm, wo mir Geld kreiert. Das klingt eigentlich jetzt fast ein bisschen zu schön, als dass es könnte wahr sein. Also so Geld aus dem Nichts raus. Dann.
Geld aus dem Nichts raus, also eben nicht aus dem Nichts raus. Man tauscht halt die Energie, die der Computer braucht, die Rechnerleistung, die man zur Verfügung stellt, oder die Stromkosten, die man damit hat. Die tauscht man gegen quasi und bekommt dafür dann die Bitcoins. Es sind nicht viel, die man bekommt. Also man muss dann schon ziemlich da rechnen und ganze Computerfarmen quasi haben, wenn man da viel schürfen will. Aber ja, es ist eigentlich Geld, das aus dem Nichts entsteht.
Braucht es denn eine Bank noch für das? Oder?
Der Bitcoin, und das ist sicher eines der spezifischen Merkmale, die der Bitcoin von anderen Währungen unterscheidet, hat keine zentrale Stelle mehr, die er irgendwie verwaltet, die er herausgeben würde, die er prägen würde. Das ist wirklich alles der Algorithmus, der das macht. Und da steht niemand mehr dahinter. Da steht nicht eine Bank dahinter, auch kein Staat, der das Geld irgendwie rausbringt. Das ist wirklich nur noch der Algorithmus, der eben zum einen neue Bitcoins kreiert und zum anderen auch überwacht, dass im Bitcoin-Netzwerk bei diesen Zahlungen alles stimmt, dass da niemand irgendwie bescheissen kann.
Würde bedeuten, dass wenn alle würden Bitcoins als Zahlungssystem akzeptieren, also mein Vermieter, der Lebensmittelladen und so weiter, dann und ich auch meinen Lohn zum Beispiel jetzt in Bitcoins überkommt, dann wäre das eine Währung, die ganz ohne Banken funktioniert, auskommt.
Ohne Bank und ohne irgendeine Autorität, die dahinter steht. Also wirklich nur noch die Software, nur noch der Algorithmus, der das Ganze regelt. Da ist jetzt aber eines der Probleme, wo man hat, wenn man sich fragt, wird es das mal geben, wird sich der Bitcoin mal durchsetzen. Wenn es nur noch den Bitcoin gibt, dann würde auch die Staaten total die Möglichkeit verlieren, irgendwie Geldmenge können zu steuern, also gegen Inflation können irgendwie vorzeugen oder irgendwie zu schauen, dass die Wirtschaft gut läuft, indem man halt billiges Geld druckt, wie man dem so sagt. Also dort ist es dann nur noch ein Algorithmus, der bestimmt, in welcher Masse das neue Bitcoins quasi in die Welt kommen, und das ist genau festgelegt. Das hört irgendwann schon auf zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann haben wir keine neuen Bitcoins mehr, also man hat keine Gelegenheit mehr oder man hat keine Möglichkeit mehr, die Geldmenge irgendwie zu steuern, um auf wirtschaftliche Ereignisse können zu reagieren. Und das will die Staaten natürlich sicher nicht. Also Politiker wollen immer noch können ein bisschen steuern, wie die Wirtschaft läuft, eben über die Geldmenge. Und das ist beim Bitcoin nicht mehr möglich. Wenn man jetzt also fragen würde, wird es mal eine Welt geben, wo man nur noch mit Bitcoins zahlt, weil das wäre theoretisch möglich, eben, es braucht keine Banken mehr, es braucht keinen Staat mehr, dann würde ich jetzt das persönlich stark bezweifeln, weil der Staat will sicher nicht die Macht aus der Hand geben, einfach so, also einfach sagen, wir verzichten von jetzt ab drauf, können zu intervenieren, wenn irgendetwas mir das Gefühl hat, läuft schief mit der Geldmenge. Darum wird es immer Stellen geben, wo man nicht mit Bitcoins zahlen kann, sondern muss mit harten Schweizer Franken zum Beispiel zahlen, Steuern zum Beispiel. Also ich glaube nicht, dass man in der Schweiz jemals Steuern mit Bitcoins will können zahlen, weil der Staat einfach das Interesse daran hat, dass er die Hoheit hat über das Geld.
Zahlen kann ich mit Bitcoin steuern wirklich nicht. Aber zum Beispiel bei der Dating-Plattform Badoo akzeptiert Bitcoin neben den klassischen Kreditkarten. Oder ein Lebensmittelgeschäft in Zürich nimmt Bitcoin. Oder eine Zahnarztpraxis in Rupperswil. Auf der Webseite coinmap.org hat es eine Übersicht. Ja, in der Schweiz sind es ein paar Dutzend Geschäfte, Dienstleister und Beizen, die noch mit Bitcoin zahlen können. Das ist nicht viel, aber immerhin. Es ist also nicht ganz einfach für den Bitcoin, sich durchzusetzen. Zum Beispiel, weil Staaten halt nicht die Kontrolle aus der Hand geben über die Geldmenge, über die Geldflüsse.
Andererseits haben wir ja schon vorher gehört vom Bankenexpert, dass der Staat via Nationalbank momentan sowieso eher wenig Einfluss hat auf die Banken und wie die mit ihrem Geld umgehen. Die ganze Absicherung scheint ja im Moment so ein bisschen außer Kontrolle zu sein. Und das ist sicher für den Bitcoin so eine kleine Chance.
Gerade das Gefühl, dass man mittlerweile meint, Banken die machen ja was sie wollen. Die wollen einfach Geld verdienen und scheren sich einen Dreck sozusagen um das gesamtgesellschaftliche Wohl. Und dass auch das Gefühl damit verbunden, dass der Staat so ein bisschen Hoheit hat verloren über eben solche Fragen, haben gerade dazu geführt, dass sich immer mehr Leute für Bitcoin interessieren, eben als eine Währung, die nicht diesen ganzen Machenschaften von Banken oder so unterliegt. Man hat das zum Beispiel gesehen, wo in Spanien oder Griechenland eine Bankenkrise sehr stark war, dass sie der Suchanfrage bei Google nach Bitcoin in die Höhe geschossen. Also gerade in Ländern, wo die Euro-Krise sehr stark war und wo man immer mehr das Gefühl hatte, wir als einfache Bürger, wir sind eigentlich nur noch so die Geldsäule für Banken oder dann auch für den Staat, dass dort Leute immer mehr nach Wegen haben gesucht, nach neuen Wegen irgendwie zu handeln oder können zu zahlen und eben auch der Bitcoin sehr stark an Interesse gewonnen.
Aber da ist natürlich auch noch das Vertrauen. Und das Vertrauen in Bitcoin ist vor etwa einem Jahr ziemlich in den Keller runtergefallen, wo Mt. Gox Konkurs gegangen ist. Mt. Gox ist eine Bitcoin-Börse.
Die wichtigste Handelsplattform für die Internetwährung Bitcoin ist zahlungsunfähig. An einer Medienkonferenz in Japan hieß es, der Handelsplatz Mt. Gox habe die Schulden in Höhe von umgerechnet 52 Millionen Franken.
Wegen dem ist der Bitcoin jetzt nicht tot, es gibt auch noch andere Börsen. Aber gleich, wenn es ums Vertrauen geht, dann sind unsere Banken natürlich schon bis heute unschlagbar. Auch wenn sie in den letzten Jahren ein bisschen seich gemacht haben, wenn man jemandem vertraut in Sachen unserem Geld, dann den Banken. Den Vorteil haben sie. Also, brauchen wir jetzt Banken? Fassen wir zusammen. Früher haben wir Banken gebraucht für Kredit. Das können wir heute machen mit Diensten wie Cashshare. Bargeld ist eigentlich überflüssig. Brauchen wir also auch keine Banken mehr. Und für den Rest, wo wir noch Banken brauchen, gibt es Bitcoin.
Ganz, ganz viel, was wir heute im Geldverkehr noch brauchen, wo man eben Banken braucht dafür, um, was weiß ich, also um irgendeine Überweisung zu machen oder irgendetwas ins Ausland zu machen oder einen Dauerauftrag, was es so ist, wäre mit dem Bitcoin sehr viel einfacher möglich und vor allem auch mit sehr, sehr viel weniger Gebühren, weil eben niemand mehr hinten dran steht, wo man auch noch muss zahlen muss, wo irgendwie da noch etwas abzwackt für sich, wo da auch noch eine Kommission will. Das ist beim Bitcoin, wie gesagt, nur der Algorithmus und der kostet von dem her nichts. Also es ist eine Währung, wo, wenn sie würde überall eingesetzt werden und überall implementiert könnte werden, wirklich sehr, sehr einfachen Zahlungsverkehr könnte möglich machen.
Der Bitcoin müsste einfach noch ein bisschen Vertrauen bei uns gewinnen und dann, also rein von den Alternativen her, die es gibt, bräuchten wir Normalbürger eigentlich keine Banken mehr. Und gleich ist klar, so einfach geht es nicht. Es geht ums grosse Ganze, ums Wachstum, sagt der Volkswirtschaftler Matthias Binswanger.
Ohne Banken hätten wir gar kein Wirtschaftswachstum, so wie man das heute hat. Das heisst, wir sind ganz integral einer verbunden mit der modernen Wirtschaft und haben das ermöglicht, dass wir ein dauerhaftes Wachstum haben. Auf der anderen Seite ist damit auch eine Gefahr verbunden. Einerseits von eben häufiger Phasen mit Spekulation mit Finanzkrise, in dem Banken von Zeit zu Zeit übertrieben.
Und da sind wir wieder beim grossen Problem, das wir heute haben mit den Banken. Hypotheken. Das ist das, was die Banken momentan gern machen. Unproduktive Kredit statt produktive Kredit. Und steuern kann die Nationalbank kaum.
Man kann den Banken quasi nicht direkt verordnen, wofür sie ihre Kredit vergönnt. Und umgekehrt kann man den Bankkunden auch nicht verordnen, wofür sie ihre Kredit nachher verwendet. Man versucht das zwar zu fördern, zum Teil. Bei der Europäischen Zentralbank gibt es bessere Konditionen zum Beispiel für Banken, wenn sie tatsächlich Kredite an Unternehmen vergeben. Aber in Wirklichkeit schaffen die Zentralbanken nicht wirklich die Kreditvergabe zu steuern von der Geschäftsbank.
Die Nationalbank ist sehr mächtig und gleichzeitig ohnmächtig.
Also wie kann man die Wirtschaft wieder ankurbeln? Mit tiefen Zinsen. Ja, die Zinsen sind schon sehr lang, eigentlich bei Null, jetzt sogar unter Null. Und trotzdem schafft man es aber nicht wirklich, die Wirtschaft da damit dann wieder anzukurbeln, weil natürlich Investitionsentscheide auch ganz entscheidend geprägt sind von Zukunftserwartungen. Und wenn die Zukunftserwartungen nicht positiv sind,
dann kann der Zins auch bei Null sein oder sogar unter Null, dann wird man trotzdem nicht in grossem Stil investieren. Und das hat der berühmte englische Ökonom John Maynard Keynes so formuliert. Man kann Pferd zwar zur Tränke führen, aber man kann sie nachher nicht zwingen, aus Wasser zu rufen. Das müssen sie schon selber wollen. Und so ist es da auch.
Es wäre also von Vorteil, man würde die Banken dazu bringen, das Wasser aus der Tränke zu rufen, wenn man will, dass die Wirtschaft wächst. Und die wächst eben nur, wenn Banken produktive Kredite vergeben, sodass Geschäfte sich entwickeln können und Produkte entstehen können. Weil die anderen Kredite führen tendenziell zu Inflation.
Und die Inflation, die ist natürlich dann anders auch, weil für die einen ist die positiv, für diejenigen, die Immobilien besitzen, die können sie nachher teurer wieder verkaufen, die sind einfach froh, wenn da eine Inflation stattfindet. Aber es kommt dann eben zu einer Art spekulativen Blase. Und wenn jetzt natürlich sehr viel Kredite vergeben werden, die nicht produktiv sind, dann kann irgendwann die wirtschaftliche Leistung nicht mehr mithalten mit dieser Kreditvergabe. Und das heisst, es werden dann so und so viele Kreditnehmer zahlungsunfähig. Und dann hat man wieder eine Immobilienkrise, die dann meistens auch zu einer Bankenkrise führt, weil Banken dann ihre Kredite nicht zurückbekommen.
Auf die steuern wir zu.
Es würde im Moment jetzt nicht sagen, dass man auf die unmittelbar zusteuert, aber man muss vorsichtig sein in der Schweiz.
Brauchen wir heute noch Banken? Wenn es Kredite vergeben, die unsere Wirtschaft fördern, dann sicher. Wenn es aber nur auf sich schaut, haben wir heute auch Alternativen wie Bitcoin oder Kredit über Geldvermittlungsdienste im Internet. Ich hoffe, den Banken ist da bewusst, dass es nicht mehr allein am Start sind. Vorläufig lasse ich mein Geld noch auf meinem Bankkonto. Schließlich sollte ja so eine Beziehung zu einer Bank eben auch das ganze Leben anheben.
Schau mal hier, meine Glücksbank. Da habe ich von Sandra immer die Hausaufgaben abgeschrieben, bis zur Matur. Da habe ich auch die schönsten Küsse vom Reto bekommen. Und gleich darauf kam er auch.
Auf dieser Bank habe ich auch schon geküsst.
Was?
Clientes, die Bank an meiner Seite.
Ja, und gleich darauf bist du gekommen.
Danke vielmals für euer Vertrauen in unsere Hintergrundsendung Input. Feedback an input.srf3.ch. Habe ich immer gern. Bis zum nächsten Mal.
Input Podcast auf SRF 3.